Jetzt hören wir Matthias Gröbe, promovierter Kartograf und Softwareentwickler, der uns zeigt, wie sich OSM-Daten mit OSM2PGSQL automatisch in eine PostgreSQL-Datenbank importieren und aktualisieren lassen. Viel Spaß damit.
Dankeschön. Dann will ich mal die Gelegenheit nutzen, so mal das Thema anzusprechen, Karten machen. Das habe ich die letzten Jahre gezeigt, wie man das so schön machen kann, Karte erstellen auf unterschiedliche Weise, wie man den Datenimport anpasst. Jetzt will ich mal auf das spannende Thema eingehen, wie aktualisiere ich denn eine Karte? Ne? Eine Karte einmal machen ist ja schön, aber wie ist das jetzt, wenn ich eine Karte aktualisieren möchte? Das will ich ja möglichst auch nicht mehr alle einzelnen Objekte anschauen und gucken, hat sich der Straßenname geändert? Und mir viel Arbeit machen. Das Schöne ist, es gibt eine Lösung dafür, aber ich will mir mal die Zeit nehmen, das ein bisschen zu erklären, mal zu zeigen, was dabei passiert, wo ein paar Komplikationen bei der Kartenproduktion dabei entstehen und wie vielleicht eine Lösung dafür aussehen möchte. Ganz kurz Disclaimer, ich habe es mir jetzt verkniffen, überall dran zu schreiben. Quasi, wir sehen jetzt viel OpenStreetMap-Daten, gehören natürlich irgendwie den OpenStreetMap-Mitwirkenden, sind jetzt aus den Jahren 25 bis 26. Was mache ich jetzt also? Was will ich jetzt gleich zeigen? Ich habe ein paar Folien drumherum, um das ein bisschen abstrakt zu erklären und dann ein bisschen praktisch auch zu zeigen. Also ich will mal zeigen, wie man Daten von OpenStreetMap mit OSM to PGSQL, also ist die Software, to nach PGSQL, nach PostgreSQL importieren kann, wie man sie visualisieren kann in QGIS, wie das aussieht. Karte ist jetzt größtenteils vorbereitet. Ich werde aber noch ein paar Dinge anpassen. Werde mal zeigen, was passiert, wenn man da Updates einspielt, was da mit Objekten passiert und was da vielleicht problematisch ist. Und werde mal zeigen, wie man jetzt dafür auch sorgen kann, dass dann bei Updates Änderungen nicht überschrieben werden, die man möglicherweise an Daten vorgenommen hat. Genau, ganz kurz erstmal als Einstieg dafür, wie geht das los? Wie funktioniert das in der OpenStreetMap-Infrastruktur? Wie läuft das überhaupt ab, wie ich meine Daten bekomme? Wie sehen die Daten aus? Wie bekomme ich die rein mit OSM to PGSQL und wie bekomme ich die in ein hübsches Schema erstmal gedacht? Ganz grundsätzlich gedacht, okay, wir haben die OpenStreetMap-Daten, die liegen in einer Datenbank. Ich glaube, die steht irgendwo in London physisch, aber meistens laden wir irgendwie so die OpenStreetMap-Daten runter, so ein Sachsen-Latest, Berlin-Latest, Thüringen-Latest, irgendwo so bei der Geofabrik. Ist ja typisch. Aber wie kommen die erstmal dahin? Wir haben erstmal die ganzen Editoren, JOSM, ID, EveryDoor, es gibt noch mehr, das ist einfach mal ein Beispiel. Die sprechen mit der OpenStreetMap-Datenbank über eine API. Also wenn jetzt jemand editiert, habe ich gestern auch erst gemacht, einen Kaffee umgezogen, editiert man, redet man mit der API, holt sich die Daten aus der Datenbank über die API, es fließt wieder zurück, die Aktualisierung fließt zurück. Hat man die Datenbank, aus dieser Datenbank gibt es täglich Auszüge, die man dann runterladen kann. Da kommt ein Planet-File raus, wo die ganzen OpenStreetMap-Daten zu diesem einen Zeitpunkt drin sind. Die zerschnippelt man halt in regionale Ausschnitte und die kann man sich dann nehmen. Wie sieht das erstmal grundsätzlich aus, diese regionalen Ausschnitte? Wenn man sich das ein bisschen menschenlesbar anschauen möchte, dann ist das ein XML. Habe ich hier mal rausgesucht für ein Beispiel. Das ist ein Gebäude hier auf dem Campus, wo man sieht, okay, da steht drin, erstmal oben drin, OSM-Datenformat, da und da erstellt. Es geht um einen Way. Der Way besteht jetzt aus Nodes, abgekürzt dann mit ND. Also sieht man hier, ND wird verwiesen, das sind die jeweiligen Nodes, aus denen besteht der Ways. Und dieser Way hat folgende Keys und Values, steht da dran. Das ist so ein bisschen grundsätzlich der Aufbau von diesem OSM-Datenformat. Das Ganze gibt es auch noch als binäres Datenformat, ist wesentlich kompakter, schneller zu prozessieren, ist aber halt nicht so schön lesbar, deshalb zeige ich hier das XML und es zeigt das jeweils zum festen Zeitpunkt. Hier in dem Beispiel steht jetzt noch ganz klar drin, quasi welcher Nutzer das generiert hat. Also in den meisten Daten ist das entfernt, die man runterlädt, weil man gesagt hat, das ist Datenschutz, die will man nicht mit rausgeben, diese Nutzerdaten. Deshalb sind die weg. Kann man sich auf der OpenStreetMap.org-Seite direkt runterladen. Diese Daten, wenn man sagt, man hat die jetzt erstmal da, zum Beispiel die Bundesländer, Sachsen, Thüringen, wie auch immer, oder Deutschland, ist erstmal vielleicht ganz sinnvoll, wenn man eine Karte macht für ein Projekt. ich habe jetzt gesagt, ich nehme einfach mal die Karte, die ich für die Foskis gemacht habe, dass ich die zuschneide. Gibt es das Osmium-Tool, das ist halt sehr effizient, um das zuzuschneiden. Das kann mit mehreren Ressourcen besser umgehen, kann mit mehr RAM umgehen, mit mehreren Prozessoren, besser als das OSM-Convert. Das gibt es halt schön als Excel zum Runterladen. Das Osmium-Tool muss man ein bisschen gucken, gibt es für Linux oder auch ein bisschen versteckt für Windows bei der OSGeo4W-Installation von OSGeo. Kann man verschiedene Sachen machen, zwischen den Formaten wandeln, kann man ein Stückchen rausschneiden. Man sagt, ich will zum Beispiel nur Göttingen, mache ich das dann raus. Man kann mehrere Bundesländer meinetwegen zusammenführen, wenn man sagt, ich brauche jetzt Berlin und Brandenburg, ich will mir jetzt aber nicht ganz Deutschland runterladen, dann lade ich mir die zwei runter, mache sie zusammen und das funktioniert. Ich kann aber auch zwei Dateien vergleichen, zwei unterschiedliche Zeitstände, das zeige ich dann auch, also den November, wo ich angefangen habe mit der Karte und das Aktuelle und kann mir dann ausspielen lassen, was hat sich denn in der Zwischenzeit geändert. So, was macht OSM to PGOSQL? Das nimmt die Daten, die ich möglicherweise zugeschnitten habe, und spielt die in der PostgreSQL-Datenbank. Das Ganze ist jetzt leider nicht so trivial, sonst braucht es ja keine extra Software dafür, sondern es geht darum quasi, dass einmal diese simple Feature-Access-Geometrien entstehen aus diesen Nodes, Ways und Relation und dass wir halt schöne Tabellen haben mit Spalten, wo die Werten drin stehen, die wir halt im GIS zugreifen können. Also kurz gesagt, eigentlich macht OSM PGOSQL die ganzen OSM-Daten nutzbar für uns im GIS, ohne wäre das relativ schwierig. Für diesen Import baut es jetzt noch ein Cache auf, der jetzt unterschiedlich aussehen kann. Ich will mal kurz erklären, warum es diesen Cache braucht. So, man sieht jetzt hier an diesem Beispiel, erstmal oben gibt es diese ganzen Nodes. Also Node mit einer ID, einem Timestamp dran, sieht man auch, welcher User den gemacht hat, welche Version ist und da steht drin, okay, die Koordinaten. So, diese Koordinaten, also stehen halt nicht direkt an dem W dran, sondern der W verweist auf die Nodes. Das heißt, man muss erstmal die ganzen Nodes auslesen, erstellen und dann kann man erst den W bauen. Anders gesagt, der W weiß eigentlich gar nicht seine Geometrie, sondern der muss halt erstmal was nachgucken, quasi zu jedem einzelnen Node. Das ist halt der Hintergrund dafür, warum es diesen Cache braucht, um dieses Ganze aufzulösen. Man sagt, okay, nur wenn ich diese ganzen Nodes habe, auch die Daten dazu mit den Koordinaten, dann kann ich mir auch den W auf der Karte zeichnen. Wenn ich nur die IDs habe von den Nodes, dann habe ich nichts. Ist auch ein bisschen andere Implikation, später kommen wir dazu. Es kann sich also an nichts an dem W ändern, aber seine Geometrie kann sich trotzdem ändern, wenn zum Beispiel einer von den Nodes verschoben wird. Das ist so ein bisschen, was das OpenStreetMap-Datenmodell kompliziert macht. Ne? Standardmäßig, historisch gewachsen, wenn man sagt, man macht das mit OSM to PGOSQL, bekommt man vier Tabellen raus, eine für Punkt, Linie, Polygon und OSM Roads, das ist relativ simpel. Standardmäßig kommt da auch erstmal ein Webmerkator raus oder WGS84, diese können auch automatisch aktualisiert werden. Das ist nicht so schön, zeige ich gleich mal. Da will man keine Karte mitmachen, sondern man macht dann eigentlich das eher das Flexbandend. Man sagt, man kann ein Lua-Skript bauen und sagt, okay, ich nehme jetzt diese Objekte und ordne die in Tabellen zu. Der Kartograf spricht da von Generalisierung. In dem Fall von Modellgeneralisierung, wo man sagt, man baut sich sein eigenes Datenmodell auf, dann für seine Karte. Und damit ist man halt flexibel, kann diese Daten aber auch schön aktualisieren mit OSM to PGOSQL, unabhängig davon, wie das Datenmodell jetzt genau aussieht. Funktioniert folgendermaßen, wenn man sich so eine Flex-Backend-Konfiguration anschaut, gibt es einmal die Sache, es gibt eine Tabellendefinition, wo man sagt, okay, man definiert im Lua, wie eine Tabelle aussieht, zum Beispiel für die Gebäude, sagt, okay, da gibt es eine ID, Area, da kommt die Idee von dem W oder dem Multipolygon rein, dann kann man da noch eine FID als Primary Key für die Datenbank definieren, dann den Namen reinmappen und sagen, dass dieser Tag beim Building drin steht und macht eine Geometrie. Und dann passiert halt beim Import Folgendes, der nimmt sich also hier quasi beim Prozessieren der Ways, guckt, hat das Objekt, was er sich gerade anschaut, ist das geschlossen? Geschlossener W ist potenziell eine Fläche. Okay, hat ein Building Tag, dann nehmen wir an, dass es ein Gebäude ist, wollen es in die Gebäudetabelle schreiben. Haben wir also hier, schreibe in die Gebäudetabelle und sage, okay, da soll jetzt das rein, der Objekt-Tag nehmen, kommt, wird in die Namensspalte zugeordnet, der Building-Tag kommt in die Building-Spalte und die Geometrie wird quasi aus dem Objekt rausgebaut. Genau das gleiche gibt es nochmal für die Multipolygone, weil halt Gebäude aus Ways, die geschlossen sind oder Multipolygone bestätigen können. Soweit die Theorie dazu. Ich zeige das Ganze mal praktisch und setze mich mal dazu hin, dann geht das besser. Ich habe dafür jetzt die Skripte schon mal vorbereitet, damit jetzt weniger schief gehen kann, beziehungsweise damit ich das ein bisschen besser erklären kann. Ich brauche erstmal Zugangsdaten quasi für meine Datenbank. Die mache ich hier mit dem PG-Service. Das schreibe ich mir im Hintergrund aus, in der Umgebungsvariable, sodass ich die jetzt nicht explizit angeben muss. Also hier unten bei OSM2PQSQL muss ich eigentlich sonst die Zugangsdaten zur Datenbank angeben. Die stecken jetzt hier oben in der Umgebungsvariable einfach schon implizit drin. Daher ist das definiert, ich muss sie nicht mehr explizit angeben. Was mache ich im ersten Schritt? Ich nehme das Osmium-Tool, sage Extract, habe hier mir eine Bounding-Box rausgesucht, das ist Göttingen jetzt, habe mir hier Niedersachsen im November runtergeladen und schneide das jetzt hier auf eine Region zu und sage, okay, diese Region spiele ich dann mit OSM2PQSQL in die Datenbank. Wir sagen, okay, wir machen das jetzt mal. Das schneidet er mir jetzt erstmal die Daten zu. Also ganz aus Niedersachsen den Bereich um Göttingen raus. Okay, sagt er mir hier, schreibt mal hier Planet OSM Point, Line Polygon Roads, schreibt er die jetzt rein. Hat jetzt fix die ganzen Node-Space Relation aufgedröselt und es ist mit dem Import fertig. Sieht ja auch quasi hier Niedersachsen, liegt jedenfalls hier und hier bereit. Wie sieht das jetzt aus, wenn ich mir das im QGIS anschaue? Ah, leeres QGIS-Projekt. Und da sieht man hier im Schema Public gibt es OSM Line, Point, Roads, Ways. Ja, also prinzipiell habe ich erstmal die ganzen Daten. Ich mache hier erstmal das wieder raus. Das wollte ich gar nicht haben. So, ich hätte jetzt hier erstmal die ganzen Daten, könnte daraus eine Karte machen, habe aber jetzt halt sämtliche Linien, Punkte, beziehungsweise die Roads in der Tabelle. Die Roads, ja, ist auch eine gewisse Auswahl davon. Die sind da halt jetzt vorgemappt. Sieht man jetzt hier. Schafft das? Ja, ich habe jetzt die Attributtabelle aufgemacht. Da sieht man, da hat er ganz, ganz viele Spalten. Aber den meisten Spalten steht jetzt halt null drin, weil das halt einfach, er sagt, er macht aus den Keys quasi die Spalten und schreibt das jeweils rein. Es ist halt sehr, sehr aufgeblasen und im Wesentlichen stehen da wenige Informationen drin. Also das ist, wie man das früher gemacht hat, es geht jetzt besser halt mit dem Flex-Backend, wo man sich ein eigenes Datenmodell definieren kann. Ich zeige jetzt mal, wie man das dann machen kann. Ich habe das vorbereitet quasi hier für den Datenimport. Genau das gleiche vorbereitet quasi, wird zugeschnitten hier auf Göttingen und importiere das und gebe hier an, okay, Output ist das Flex-Backend und ich habe hier meine Lua-Datei, in der jetzt die Transformationen beschrieben sind. Können wir auch gerne mal hier reinschauen. Da kann ich über ein paar Variablen steuern, einmal in welchem Schema das landet, in welchem Koordinatensystem das gespeichert wird. Und dann kommen hier die Definitionen, zum Beispiel für die Tabelle, für den Wald. Ist die ganze Tabelle definiert, sieht man auch, okay, welche Indexe es gibt, für das Gewässer und so weiter und so fort, kann ich hier halt alles definieren. Wenn ich weiter runtergehe, komme ich irgendwann an den Punkt, wo die ganzen Tabellen befüllt werden. So, noch ein Stückchen. Wo ist es jetzt hier? Genau, hier zum Beispiel Process Nodes, also das ist die Funktion, die ganzen Nodes behandelt. Und wenn ich sage jetzt, okay, steckt an dem jeweiligen OSM-Objekt, was er sich gerade anschaut, quasi drin, dass es jetzt die Adresse Hausnummer hat oder Address Street, dann landet es jetzt in der Tabelle für die Adressen. Genauso ist das jetzt hier für die Peaks, die Berge. Wenn das ein Vulkan ist, dann landet das in den Elevation Points. Viewpoints landen auch in den Elevation Points. Places gibt es eine Place-Tabelle. Dann können wir mal gucken, was gibt es hier. Poi, da landen relativ viele drin. Kommt hier irgendwo noch, naja, Building, genau. Kommt dann hier jeweils Wörter. Genau, hier ist das zum Beispiel mit dem Building. Nehme ich zum Beispiel auch noch ein paar Sachen mehr mit, die ich da reinschreibe. Das passiert also jetzt hier, wenn ich dieses FlexBackend nutze. Schneide erstmal wieder die Daten zu, da bin ich ein bisschen schneller beim Import. Und genau, schreibe da die rein. So, jetzt sieht man auch, er prozessiert die ganzen Tabellen und erstellt die Indizes, die ich angegeben habe. Das Schöne ist, jetzt ich mache mal hier zu, kann meine Datenbankverbindung reinschauen und habe jetzt hier ein schön gegliedertes Datenmodell, wo ich sehe, okay, ich habe jetzt hier eine Tabelle mit den ganzen Gebäuden. Ich kenne schon Göttingen hier da drin. Ich habe jetzt eine Tabelle, wo schön aufgetrennt ist, also die ganzen Straßen, auch die Eisenbahnlinie sind da drin. Die ganzen Gewässerflächen sind dann dafür sauber aufgeteilt. Also man sieht, okay, das ist jetzt für mich eine gute Grundlage, wenn ich als Kartograf arbeiten will. Ich habe das jetzt aufgeteilt, habe das jetzt für mich so entwickelt als mein Datenmodell. Ich habe das Graubrot genannt, weil es irgendwie so die alltägliche Basis ist, wo ich dann die schönen Sachen drauf baue. Und wechsle jetzt mal in meinem vorbereitetes Projekt, das jetzt wahrscheinlich die meisten irgendwie wiedererkennen, oder? Genau, die, die Glück hatten und ein Konferenzheft bekommen haben, genau, da ist die Karte hinten drauf. So, ich habe jetzt hier schon mal ein paar Beispiele vorbereitet, um dann mal zu zeigen zu können, was jetzt bei dem Updates passiert, beziehungsweise was ich sage, sind es vielleicht ein paar schöne Kniffe zum Thema Karten machen, die ich nochmal zeigen möchte, die jetzt vielleicht ganz schön sind. Ich zeige erstmal, was mich ja so ein bisschen umtreibt. Dafür mache ich immer mal einen neuen Stil. Ich nenne den mal Demo. Dann kann ich dazwischen hin und her schalten. Und ich mache das hier ganz nochmal ganz langweilig alles weg. Und sage einzelne Beschriftung, keine Beschriftung, okay. Also, ich habe ja auf der Karte zum Beispiel hervorgehoben, bestimmte Gebäude, wo ich gesagt habe, die sind jetzt für die Foskis relevant. Da habe ich ja Folgendes gemacht, habe mir rausgesucht, okay, hier, das ist das Gebäudekomplex, wo wir gerade drin sitzen, kann mir hier die Area-ID nehmen, das ist die, die ID, die es bei OSM hat, die kann ich mir kopieren, sagen, Attributwert kopieren. Sag hier regelbasierend, habe ich einmal die ganzen normalen Gebäude und dann mache ich mir hier nochmal eine Regel, sage ich Foskis Gebäude. Mache ich einen Filter, sage ich Area ID und dann sage in, da kann ich gleich die aufzählen, zum Beispiel die. Und kann hier noch sagen die Farbe. So. Die Frage, warum sehen wir das nicht? Ah, ich weiß, wieso wir es nicht sehen, weil das in der Symbolebene noch ganz unten liegt. Ich mache das mal nach oben. So, mal sehen wir zum Beispiel hier, ich habe das Foskis-Gebäude jetzt hervorgehoben. So, ich habe mir jetzt noch ein paar andere Gebäude rausgeguckt, wo ich was mal nochmal zeigen kann. Ich muss die jetzt mal kurz hier kopieren. So, Attributwert kopieren. So, muss ich jetzt einfach mal hier einfügen, Stück für Stück. So, das ist das eine. Was haben wir noch gehabt? Den Bahnhof zum Beispiel hatte ich noch hervorgehoben. Auch mal raussuchen hier. Ne? So, Bahnhof. Die ID, die ist also jetzt relativ stabil. Kann ich das annehmen? Und zwei, wo ich sage, da will ich die jetzt nochmal was schön mit Beschriftungen dran zeigen. Kann ich halt sagen, hier gab es das eine Gemeindehaus. Na Mensch, jetzt muss ich nochmal spicken, wo das war, in meinen anderen Stil rein. Ah, südlich, danke, danke, danke. Es hat einfach so einen tollen, schönen langen Namen. Das ist der Hintergrund, warum ich mir das rausgesucht habe. Genau, das Gemeindehaus der evangelisch-reformierten Gemeinde. So. Mache ich das mal, Attributwert kopieren. So, und dann noch was anderes, ein Beispiel, was ich mir noch rausgesucht habe, die Stadthalle. Das ist nämlich das Schöne, seit November hat jemand an der Stadthalle editiert, da können wir nämlich sehen, was passiert beim Editieren zum Beispiel. So, Attributwert kopieren. So. Habe ich die einmal hervorgehoben, jetzt wie ich das in der Foskis-Karte gemacht habe, sieht man die. Also jetzt kann ich die Regel auch hier verwenden, wenn ich sage, ich möchte die zum Beispiel beschriften. Kann ich mir die Regel kopieren, kann sagen, okay, einzelne Beschriftung, nicht einzelne regelbasierte Beschriftung, kann ich die Regel einfügen. Dann muss ich sagen, okay, die soll beschriftet werden mit dem Namen, genau. Und dann habe ich zum Beispiel hier so diese Beschriftung, mache die mal ein bisschen größer, dass sie auch schön zu sehen sind. Ein bisschen Puffer drumherum, dass sie gut lesbar sind. Und dann habe ich ja oftmals den Fall, wo ich sage, naja, also das Gemeindehaus dieser reformierten Gemeinde, das kann ich einfach so schlecht automatisch platzieren. Da will ich vielleicht was anpassen. Da will ich einmal anpassen, wo das ist, und dann will ich den Umbruch da anpassen. Ich kann zum Beispiel im QGIS den Umbruch hier anpassen, kann sagen, okay, bei Zeichen umbrechen kann ich sagen, ich mache hier einen Hash. Und wenn ich jedes Mal jetzt hier reingehe und hier einen Hash eingebe, dann wird QGIS da quasi umbrechen. Ich gehe mal hier rein, mache das Attributformular auf und sage zum Beispiel hier, okay, Gemeindehaus, editieren, anschalten, Hash, das macht einen Umbruch der evangelisch-reformierten Gemeinde, vielleicht wäre eine Sinngruppe, Umbruch. Okay, sieht doch schon handlicher aus, oder? Genau das Gleiche kann ich jetzt zum Beispiel auch machen, weil ich sage, ich hatte das meinetwegen mit der Stadthalle Göttingen, da ist das jetzt nicht ganz so dringend. Wir das raussuchen. Na, jetzt habe ich hier zwei. Dann könnte ich sagen, Stadthalle Göttingen. So, ist das auch kompakter. So, andere Sache, die ich jetzt vielleicht machen möchte, ich möchte halt die Labels an einer bestimmten Stelle positionieren. Dann brauche ich nicht mehr das Identifikationsergebnis, muss ich beim Labeling gucken, kann ich sagen, okay, ich kann Koordinaten definiert sagen, ich habe Spalten, wo ich die Koordinaten reinschreibe, und dann wird das Label, wenn es da Koordinaten gibt, immer an dieser Stelle platziert, sage, okay, habe ich vorbereitet, Label X, Label Y, dann gibt es ja ein Werkzeug und kann sagen, okay, ich verschiebe dieses Label hier, und dann wird das immer an dieser Stelle platziert. Kann ich halt sicherstellen, okay, hier, ja, das wird jetzt immer an dieser Stelle platzieren, wenn es da platziert werden kann. Ich mache mal die Priorität noch hoch, dass es da auch immer auftaucht. Okay, so, Karte gemacht, ne? Es ist November, es vergeht Zeit. Und eigentlich muss ich ja die ganze Sache mal aktualisieren. Wie läuft das jetzt das zum Beispiel mit der Aktualisierung bei OpenStreetMap? Erstmal ganz kurz wieder ein bisschen erklärt, wie läuft erstmal ins Prinzipiell die Datenaktualisierung ab und quasi wie verarbeitet das dann OSM to PGSQL. Die Grafik nochmal ein bisschen angepasst quasi. Sie editieren, ihr editiert quasi JOSM-ID, EveryDoor, was auch immer, fließt über die OSM-API zurück in die OpenStreetMap-Datenbank und dann fließt das auch wieder raus. Ich habe einmal, zum einen Zeitpunkt gibt es quasi dieses PlanetDiff, quasi was dann zu einem Zeitpunkt exportiert wird, aber es werden jetzt minütlich, stündlich und täglich Änderungen exportiert. Also was hat sich jetzt in der letzten Minute geändert? Das sind die sogenannten Diffs. Wird minütlich rausgespielt und wird dann zusammengefasst, stundenweise, tageweise. Ich kann also diese Diffs nehmen, wenn ich einmal diesen gesamten Datenbestand habe und sage, Stück für Stück kann ich meine Änderungen da einspielen. Quasi kann man auch regional wieder zuschneiden. OSM to PGSQL kann die Änderungen verarbeiten und quasi meine abgeleitete Datenbank mit meinem Modell aktualisieren. Ja, wie sieht zum Beispiel so ein Change-File aus? Da steht jetzt halt drin, quasi mit dem Text Modify. Oh, guck mal hier, die Nodes mit dieser ID, die haben sich jetzt geändert, die haben jetzt folgende Tags. Quasi OSM to PGSQL liest das, sagt, okay, ich muss jetzt also sagen, mit diesen ganzen Informationen, diese Tags haben sich geändert, ich lösche jetzt die Daten aus der Datenbank und schreibe die dann neu rein. Die werden da wirklich rausgelöscht und nicht aktualisiert, sondern die verfolgt ein Delete und dann erfolgt ein Insert. Genauso gibt es ein New quasi Tag, dann heißt das okay, wird einfach eingefügt, gibt genauso auch noch Delete, simpel, wird es einfach gelöscht. So. Und das Ganze wird natürlich jetzt spannend, quasi, wenn ich jetzt irgendwelche Beschriftungen da platziert habe und er jetzt sagt, okay, es gab ein Update an der Stadthalle. Das heißt, oh, meine Beschriftung ist weg. Die schwirrt irgendwo überall irgendwo rum. Also hat die mal so schön platziert, aber das habe ich nicht mitgekriegt. Jetzt ist die Karte hier noch übersichtlich. Jetzt stellen Sie sich so ein Kartenblatt vor, na, A3-Karte oder größer mit vielen Beschriftungen. Und dann gucken Sie mal, was hat sich jetzt geändert. Da wird das Ganze nicht mehr so schön und übersichtlich, da wird das Korrekturlesen dann schon müßig. Genau. Diese Änderungen werden also verarbeitet für OSM to PKSQL, minütlich, stündlich, täglich, wie man das möchte. Man kann auch sagen, man kann die Änderungen sich ableiten mit Osmium, wenn man diese zwei Stände hat, dann bekommt man möglicherweise die Zwischenstände nicht. Kann es nicht erkennen, aber es erkennt, okay, das hat sich geändert, das wurde gelöscht, das muss aktualisiert werden. Ne? Mit Osmium Tool kann man diese Änderungen auch zuschneiden, weil man sagt zum Beispiel, also man muss jetzt nicht die ganzen Änderungen der ganzen Welt importieren, weil dann hat man irgendwie immer irgendwelche Datenfitzelchen rumfliegen, sondern man kann sagen, okay, ich habe jetzt diese Bounding Box für Göttingen, ich gucke jetzt mir die Änderungsdatei an, ich schneide die jetzt wirklich einfach nur zu, dass ich diesen Ausschnitt für Göttingen habe und dann werden die halt quasi importiert. Das Schöne ist, die Geofabrik stellt also quasi für diese regionalen Ausschnitte auch Änderungen bereit. Also ich brauche mir nur die Änderungen für Deutschland runterladen, nicht für die ganze Welt, ist weniger Daten und schneide die dann halt noch auf meine kleine Bounding-Box zu. Ne? Wie erfolgt so der Abruf? Gibt es auch ein vorbereitetes Skript von PyOsmium. Dem kann man sagen, okay, da auf dem Server liegen die Änderungen, kann ich mir abholen und ich muss erstmal sagen, okay, wo starte ich mir jetzt die Änderungen abzuholen? Die werden über eine Sequenz definiert. Das ist jetzt erstmal so eine Nummer, die quasi steht, den sagt man PyOsmium, hier ab diesem Zeitpunkt hätte ich gerne die Updates, gibt dem Server, guckt auf dem Server nach, okay, dieser Zeitpunkt mappt zu dieser Sequenz, ab diesem Zeitpunkt lädt er sich die Änderungen dann runter. Ne? Und wenn man sagen kann, okay, wenn er sich Updates runtergeladen hat, schreibt er die neue Sequenz da rein, er holt sich also nicht doppelt die Updates, sondern holt die einmal und spielt die dann Stück für Stück ein. So. Wir machen das jetzt einfach mal an. Ich zeige jetzt mal wieder, was jetzt passiert quasi, wenn man da jetzt zum Beispiel das Ganze aktualisiert. So. Ich habe das Ganze jetzt auch hier vorbereitet. Also man kann sagen, PyOsmium get changes. Habe ich mal ein Skript. Ich habe es jetzt mal, will es jetzt mal nicht laufen lassen, dass es runterrelät, weil ich sage, das könnte im Moment dauern. Es sind ein paar Änderungen, die runter sind. Dass er sich erstmal den Zeitpunkt macht mit dieser Change, mit dieser State-Datei, kann ich mir auch zeigen, da steht halt wirklich dann nur diese Zahl drin und dann im nächsten Schritt lädt er sich die runter, schreibt die raus, OSM Germany, OSZG, so ein Change-File, ich kann aber auch einfach sagen, ich nehme jetzt hier Osmium Derived Changes Niedersachsen, das von 25 und von 26, vergleiche die, das läuft jetzt einfach fix durch, schneide die Änderungen zu und importiere sie dann. So, dann sage ich mal, ich lass das mal laufen. So, leitet mir die Änderung ab. So, schneide das jetzt auf die Region zu. Und dann im nächsten Schritt erfolgt der Import. Diese Change-Dateien werden normalerweise dann noch gezippt, dass es halt XML geht, das super. Wir können jetzt auch gleich mal reingucken, wenn man das zugeschnitten hat, dann ist die XML-Datei halbwegs handlich für die Region Göttingen. Und dann könnten wir jetzt also auch nachlesen, was sich geändert hat. So. Okay, sagt mir okay, hat jetzt die ganzen Relations, alles prozessiert, aktualisiert, ist jetzt drin. Ich zeige nochmal das Change-File, ehe wir jetzt da mal reinschauen. Genau. So, also hier, wie schon in dem Beispiel gezeigt, quasi sieht man dieses Modify, dann die einzelnen Nodes, Tags, Ways, wo sich was ändert. Ich kann jetzt auch mal durchscrollen. Dann sieht man wahrscheinlich unten auch irgendwann kommt dann mal. Ja. Wenn man ein Beispiel sucht, was haben wir hier, ja, sind mehr Text dran, das mal als Ende, das sind die Relations, okay, also sieht man W, der aktualisiert wird, wo er jetzt verweist auf die einzelnen Nodes, was steht hier unten dran zum Beispiel dann für ein Tag, was er gemacht hat. Also hier zum Beispiel in Create, okay, das ist jetzt zum Beispiel schon danach geordnet. Was ist jetzt im QGIS passiert? Das verweist jetzt auf den Datenbank-Layer. Statt der Göttingen klebt wieder woanders, ne? Mein Label wurde einfach überschrieben. Man sieht hier die Objekte, die nicht aktualisiert wurden, quasi das Gemeindehaus. Das ist noch an der Stelle platziert. Meine Anpassung hier, der Stadtteile Göttingen, der Umbruch ist weg, weil das Objekt gelöscht wurde und es wurde neu eingefügt. Wenn ich das also bei vielen Objekten habe, ist das vielleicht ein bisschen nervig. Ne? Also das ist immer die Sache, wenn ich die Daten also editiere, quasi muss ich aufpassen mit OSM to PGOSQL, die ganzen Editierungen werden im Zweifelsfall halt überschrieben, wenn jemand bei OSM das editiert. Ich habe jetzt so gesagt, in der Anwendung für mich als Kartograf ist das interessant, ich will jetzt mal wissen, was passiert da im Hintergrund und beziehungsweise wie kann ich das Ganze vielleicht ein bisschen in den Griff bekommen, damit das jetzt nicht einfach immer wieder überschrieben wird. So, also, warum will man das möglicherweise halt nicht, dass solche Dinge quasi da einfach gelöscht werden in der Datenbank bei der Aktualisierung, ne? Man will Änderungen vielleicht kontrolliert übernehmen, weil man die Geometrie angepasst hat, weil man gesagt hat, na, ich will aber hier das einfach nur als Rechteck haben oder ich digitalisiere das einfach im QGIS jetzt noch ein bisschen besser. Wir reden jetzt nicht über die Lizenzfragen, die dadurch entstehen. Ich gucke jetzt mal auf das Praktische. Man sagt, ich habe die Beschriftung platziert, wo ich sage, brauche ich ja, um eine Karte zu machen, die jetzt einen gewissen Anspruch hat. Ne? Anderer Punkt ist vielleicht, ich will qualitätsgesicherte Daten. Ich habe da mal geguckt, ja, passt, stimmt mit der Wirklichkeit überein. Und dann editiert da irgendjemand rum bei OpenStreetMap und dann heißt das Objekt anders. Und dann hat das vielleicht irgendeinen unfältigen Namen oder irgendwelche Objekte sollen erhalten bleiben auf meinen Karten. Na, es gibt halt verschiedene Anwendungsfälle, wo man sagt, das möchte man halt so. Also so ein Nationalpark möchte vielleicht nicht, dass da irgendwelche Campingplätze auf seinem Gebiet auftauchen. Und dann möchte er halt sagen, Das soll da nicht auftauchen. Wenn wir da Webkarte haben, wir wollen die schon aktuell haben, aber wir wollen auch schon die Kontrolle darüber haben. Ne? Oder einfach Wege sind ein Thema. Ne? Oder man hat Anforderungen an die Schreibweise von Namen, wo man sagt, okay, das heißt bei OpenStreetMap so, das ist okay, dass die Leute das so pflegen, aber meiner Karte soll es anders heißen. Das ist halt diesen letzten 2-3%, die ganze Arbeit machen. Oder Grenzen von administrativen Einheiten müssen korrekt sein. Ne? Also stellen Sie sich die UN vor, die braucht halt Grenzen, wo die nicht einfach editiert werden bei OpenStreetMap jemand, dann streiten sie sich Leute dann um Land und dann wird es gefährlich in der großen, weiten Politik. Es gibt also Anwendungsfälle dafür. Wo kann man da jetzt angreifen? Quasi in dieser Lua Flexbank Backend-Konfiguration kann man da eingreifen. Ne? Man kann da zum einen sagen nach dem Motto, okay, ich sage jetzt bei den IDs einfach, dass ich hier sage, ich will keine IDs darin haben. Ich sage, ich mache hier nochmal, gehe nochmal zurück. Bei diesen IDs, Type ERare, ID Column, ERare ID, sage ich einfach hier nil und sage, okay, das soll jetzt nicht weiter beachtet werden. Damit sorge ich dafür, dass OSM to PGOSQL sagt, okay, ich füge die Objekte, wenn sie geändert werden, ein, aber ich lösche das alte nicht. Man deaktiviert also quasi damit das Löschen. Was habe ich mir noch dazu überlegt? Ich habe gesagt, okay, ich mache eine Spalte dazu, wo ich sage, ich kann da sagen, im Attribut simpelweise, ich sage, okay, das ist approved, das ist der Stand, den ich gerade in der Karte sehen will. Wenn Neues dazukommt, ist das da. Das Alte behalte ich auch, aber das sehe ich nicht, weil ich sage, sehe ich approved oder falsch. Zusätzlich sage ich, okay, ich mache mir jetzt noch eine UUID, wo ich sage, okay, ich versuche nochmal die Änderungen mitzutracken, dass ich sehe, was passiert. Ich gebe also jedem Feature, was da reinkommt, eine UUID. Und wenn quasi jetzt so ein Objekt eingefügt wird, dann wird so eine UUID generiert, die kommt einmal quasi mit zu dem Objekt und ich habe dann quasi unten noch eine Funktion addObjectChange, wo ich sage, okay, schreibt das nochmal ein extra Layer, auf dem Layer Building gibt es also ein neues Gebäude, da hat sich was geändert, das ist die UUID dazu, damit findest du das wieder, das ist das Objekt, was sich geändert hat. Na? Sieht dann also quasi die Funktion also so aus, quasi wenn OSM to PGOSQL im Append-Mode ist, also sagt, das macht jetzt Updates, dann schreibt man in die Changes-Tabelle jetzt einen Eintrag rein für jede Änderung. Quasi jedes Mal, wenn die Funktion aufgerufen wird, also sieht man, okay, ich habe den Typ, ist das Way, Node, Relation, die OSM-ID, welche Version das ist, ist das jetzt die erste Version, dann wurde es hinzugefügt, dann sage ich A für Add, M, wenn es eine Modifikation ist, zu welchem Zeitpunkt wurde es editiert, vielleicht noch ganz interessant, wann wurde es importiert, von welchem Layer kommt es, was ist die UUID und die Geometrie dazu. Ja. anderer Fall quasi das Löschen, dann ist es halt wirklich so, dann, wenn das mit einem quasi gelöscht wird, so ein Objekt, in den Change-Files, da steht einfach mal drin, das Objekt wurde gelöscht. Also das ist ein bisschen doof, weil man bekommt nur die Info, oh, da wurde ein Objekt gelöscht, aber ich weiß gar nicht, wie das Objekt aussah. Da muss ich ja eigentlich gar nicht wissen, wenn es gelöscht wurde, aber wenn ich das betrachten will, ist es vielleicht ganz interessant. Ich schreibe mir das also auch in diese Tabelle rein, kann aber jetzt gar nicht die ganzen Informationen dazu zusammentragen, quasi, die ich vorher hatte. Habe ich jetzt für mich so gefixt, ich habe gesagt, okay, ich schreibe quasi nach diesem Update ein SQL-Skript, das guckt quasi rein, ich habe da eine Änderung zu diesem OSM-Objekt, guck mal bei der OSM-ID in diese Tabelle, die zuletzt importierte Version, das ist quasi die Version, die ich wahrscheinlich löschen will, zu paar 90%. Darüber kriege ich die da raus, reichere so meine Daten an. Was habe ich schlussendlich zusammen? Ich habe so eine Tabelle, wo die Änderungen drinstehen, die kann ich mir im QGIS visualisieren und kann jetzt also durchgehen, die ganzen Änderungen, und kann sagen, okay, das hat sich also geändert. Hier muss ich mal genau hinschauen, was sich geändert hat. Das kann ich filtern natürlich auf den Layer, weil ich mir die ganzen Layer mit dazu schreibe. Über die UUID bekomme ich die einzelnen Objekte und ich kann dann auch zum Beispiel sagen, okay, ich mache mal über QGIS Aktionen jetzt, die passieren sollen, quasi wenn ich da was Bestimmtes machen will. Aktionen sind jetzt objektspezifische Python-Skripte, die hier ausgeführt werden wollen, weil ich kann sagen, okay, ich sage, ich will da einfach mal hinspringen, dann wird ein Python-Code ausgeführt, ich will das akzeptieren, da wird das alte verworfen und das die neue Version akzeptiert, ich kann das ganze Änderung verwerfen, ich kann einfach mal gucken, gab es noch andere Änderungen am Objekt, oder ich mache mal die OSM-Webseite auf. Ne? Also, das ist jetzt meine Lösung, wie man das Ganze machen könnte. Ich habe das Ganze jetzt mal versucht, ohne Trigger zu machen, um es ein bisschen besser wartbar zu machen. Ich mag nicht so sehr so viele Trigger in der Datenbank. Ich habe geguckt, darauf zu schauen, dass es gut mit QGIS funktioniert und dass man die Änderung halt kontrolliert übernehmen kann. Ne? Das ermöglicht mir halt, okay, ich kann halt dieses Label verschieben. Ich kann sagen, okay, ich editiere da jetzt was, ohne dass diese Editierung halt automatisch überschrieben wird. Wenn da was passiert, wäre ich da hingeführt. Ich habe es jetzt noch nicht implementiert. Ich sage, ich könnte mir zum Beispiel die von der alten Geometrie quasi auch das übernehmen oder die Labelplatzierung. Ist das ganz schön. Also es bleiben damit auch eine History erhalten, wo ich sage, die ganzen alten Objekte sehe ich an meiner Datenbank, was sich da mal geändert hat. Ich kann das im Zweifelsfall nachverfolgen. Nachteilig daran ist, dass das Ganze jetzt natürlich spezifisch ist. Ich habe jetzt, lange geredet, um das zu erklären. Ich zeige es noch mal ganz kurz. Man braucht ein paar QGIS-Aktionen, um das effektiv bearbeiten zu können. Und viele Änderungen an Objekten bedeuten natürlich viel Arbeit, wenn man das nachprüfen will. Aber da muss man halt überlegen, was will man sich anschauen, und man sagt, das ist jetzt nicht so wichtig. Schauen wir uns also das Ganze noch mal an, wie das jetzt aussieht. Ich habe jetzt quasi noch ein angepasstes Skript, wo ich gesagt habe, okay, ich habe das Lua-Skript für den Import mal angepasst, wo ich sage, das ist das angepasste Datenschema, was ich gerade erklärt habe. Ich importiere das jetzt nochmal rein, mache dann noch ein SQL hinterher, was mir die Primärschlüssel quasi setzt. Mal hier reinschauen, also das setzt mir die Primärschlüssel und macht mir noch eine Tabelle, die mir quasi dann bei der Übersicht über die gelöschten Objekte dann hilft. Das mal. Gehe schon mal fix ins QGIS. Da habe ich schon mal ein zweites Projekt vorbereitet. So, ja, okay. Okay, man sieht hier das Update, was durchläuft. Das sage ich jetzt, okay, die erste Version beim ersten Import sage ich, setze ich automatisch auf Approved, damit ich die jetzt hier sehe. So, war ich zu schnell beim Öffnen. Das mochte mein QGIS nicht. So, nicht senden. So, das gleiche Projekt hier. Ich habe hier auch genau die Gebäude hervorgehoben. Achso, hier habe ich noch das Verfügungsgebäude gemacht. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel auch genau diese gleichen Anpassungen mal vornehmen. Und die bleiben jetzt hier zum Beispiel erhalten. Auf dem Building Layer, die Stadthalle. Und dann kann ich hier sagen, editieren. Ah, okay. Kann auch das Label verschieben. Genau, habe ich schon vorbereitet. Genauso kann ich das auch hier machen. Und kann da auch mal dahin gehen. Und das Labeling anpassen. So. So, kann ich das zum Beispiel auch mal hinschieben. Kann die Änderung mal speichern. Editieren mal ausmachen. Und jetzt kann ich genauso gut das Update-Skript auch nochmal laufen lassen, quasi jetzt hier. Ich mache mir also die Änderung aus den zwei Dateien, schneide die zu, importiere sie in die Datenbank und quasi dann quasi fülle ich noch die gelöschten Objekte mit Informationen auf. So, jetzt das Richtige ausführen, 04. Genau, können wir kurz in das Update reinschauen, was da passiert. Wo ist es? Genau, ach, da unten hat das einsortiert. Das ist jetzt hier ein bisschen SQL, wo ich sage, okay, ich nehme jetzt die ganzen gelöschten Objekte, suche die quasi auf den einzelnen Layern wieder raus. Dafür habe ich mir ein View gebaut, sortiere sie mir nach der Version und dann sage ich so, okay, ich nehme jetzt die ganze Tabelle mit den ganzen Änderungen und füge sie da ein und habe damit also auch Geometrien, wo ich sage, die Änderungen und kann direkt zu denen hinkommen. Man sieht jetzt, OSM Topeka SQL macht gerade den Import. So. Jetzt hier reingehe, genau, dann sieht man jetzt hier die ganzen rechteckigen Boxen sind jetzt die ganzen Änderungen, die jetzt quasi seit November passiert sind. Können wir also uns mal anschauen. Hier Changes. Ich habe hier einen Filter draufgesetzt. Ich schaue jetzt mal wirklich nur auf die Gebäude, damit das jetzt übersichtlich bleibt. Und ich kann jetzt hier die Attributtabelle aufmachen, habe mir die unten angedockt. Und dann sieht man jetzt hier die ganzen Änderungen, die es gab. Kann die jetzt auch schön sagen, ich mache die auf sichtbare Objekte gefiltert. Und dann kann man zum Beispiel gucken, ja, sieht man hier, an der Stadthalle gab es anscheinend Änderungen. Ne? Kann auch mal zeigen, wie sind die Gebäude visualisiert. Also ich habe jetzt gesagt, hier die Gebäude werden nur angezeigt, wenn sie approved sind. Und dann zusätzlich hier die Auswahl, habe ich gesagt, auch nur, wenn sie approved sind. Rot sind Gebäude, die jetzt irgendwie nicht approved sind. Die sieht man jetzt einfach trotzdem schon mal. Da sieht man, okay, hier hat also jemand an der Stadthalle editiert und der hat ja gesagt, hier ist okay, so ist so ein kleines Stückchen noch mit dazugekommen. Ne? So, jetzt habe ich mir hier ein paar Buttons reingebaut. Ja, jetzt passen die nicht mal so richtig schön rein. Ich zeige mal ganz kurz, was die machen. Ich habe gesagt, Zoom to. Da kann ich da hinspringen, zum Beispiel Aktionen. Dann sage ich hier, okay, ich würde die Änderung zurückweisen, dann bleibe ich bei der alten Version. Ich kann gucken, ob es da andere Versionen gibt. Nö, hat da keine gefunden. Ich kann es akzeptieren. Aber ich habe gesagt, mir den Absprung zu OSM gebaut. Ich habe quasi die ID von OSM, kann ich mir den Link zusammenbauen, quasi auf der OSM-Webseite und kann gucken, okay, wurde vor 29 Tagen bearbeitet. Kann mir hier auch nochmal anschauen, wer das gemacht hat, was er da gemacht hat, ob ich demjenigen traue. Und dann kann ich halt sagen, okay, ich mal gucken, eine Änderung, die wir jetzt gut sehen. Ich suche mal die hier. Genau, das ist die. Ich sage jetzt mal akzeptieren. Dann sieht man, okay, das Gebäude springt von rot auf grau. Ich habe das also akzeptiert. Genau das gleiche kann ich jetzt auch hier zum Beispiel machen. Hier das rote. Kann sagen, okay, das wird wahrscheinlich das sein. Und sage akzeptieren. So, und dann kann ich mir halt jetzt überlegen, bei der Stadthalle, okay, sehe ich jetzt hier, also ich auch mal sehe, dass es nur möglichst die Stadthalle ist. Mal grün eingefärbt, das habe ich schon akzeptiert, kann ich sagen, auch akzeptieren. So, jetzt springt das Label wieder an die alte Stelle, aber jetzt bin ich schon da und jetzt sehe ich ja immerhin, okay, ich müsste ja was machen, wenn das Label da bleiben soll. Also, wenn man sich das so ein bisschen schön zusammenbaut, kann man da halt ein bisschen gucken, was hat sich jetzt geändert und nur wenn ich das bestätige, wird das auch dargestellt. Noch ganz kurz zum Schluss. Also, mit dem Flex-Backend kann ich coole Sachen machen, also so flexible Datenstrukturen aufbauen, mir ein eigenes Kartenmodell hinbauen. Ich kann die Daten kontinuierlich aktualisieren. Ich kann auch zum Beispiel dafür sorgen, quasi, dass ich jetzt meine Änderungen nicht kaputt mache, sondern mit ein bisschen Fingerspitzengefühl komme ich auch dahin. Wer das ganz gerne ausprobieren möchte, kann auch mal GitHub gucken, steht da auch bereit. Ich lade auch die Folien hoch. Man muss halt überlegen, wie spezifisch das ist, wo man das für jemanden interessant ist, der jetzt Karten macht, Karten auf OSM-Basis, die aktualisiert werden sollen über einen längeren Zeitraum. Ganz herzlichen Dank auch noch an die Entwickler und Förderer von OSM2PGSQL, die das überhaupt möglich gemacht haben. Da ist in den letzten Jahren viel Geld reingeflossen. Danke dafür, sonst kann ich auch nicht so coole Sachen machen. Insofern ist das richtig cool. Ich komme noch zum Schluss. Kurz in eigener Sache, es gibt ein neues Cheat-Sheet für QGIS. Diesmal am Stand der DGFK ist vielleicht aufgefallen, dass ich einen neuen Arbeitgeber habe. Und wer noch ein bisschen weiter guckt, gibt mich jetzt auch persönlich quasi, wer Interesse hat, dass ich helfe bei solchen Sachen, quasi QGIS-Schulungen machen, dergleichen so weiter und so fort, kann auch gerne mal gucken. W12G habe ich mich mit meinem ehemaligen Mitbewohner zusammengetan, der macht Dienstleistungen rum um Barrierefreiheit. Ich kann das Ganze für Karten anbieten und für QGIS, wenn Sie Interesse haben. Würde es mich freuen, wenn Sie an mich denken. Dankeschön.
Also vielen Dank auf jeden Fall für die praktischen Einblicke. Sogar ich habe was dazu gelernt. Und jetzt geht es eine kleine Fragenrunde. Es gibt viele sehr spezifische Fragen. Ich versuche es alles richtig auszusprechen. Gibt es vorgefertigte Skripte, die die Aufteilung der Daten in verschiedene Objektklassen definiert hat, damit nicht jeder Nutzer das neu machen muss?
Genau, das gibt es. Fertig habe ich einmal gemacht, habe ich auch erklärt, also quasi ja, GitHub. Und ich habe das Ganze Graubrot genannt. Das ist quasi mein Projekt. Es gibt es auch quasi von OSM to PGSQL quasi da. Es nennt sich Teampark. Kann man gucken, gibt es fertige Skripte. Ich mache es auch gerne mal auf. Das ist einmal die Möglichkeit. Das ist pgsql.org. Teampark. Da gibt es quasi vorgefertigte Lua-Skripte für Leute, die sagen, okay, ich will da nicht starten. Absolut verständlich, da kann man einsteigen und losbasteln.
Super, danke dir. Dann gibt es einen kartografischen Trick, um Änderungen zu visualisieren.
Also wie gesagt, mein Trick habe ich ja schon ein bisschen gezeigt. Quasi, ich habe jetzt hier einfach gesagt, okay, ich mache mir die Bounding-Boxen drum und dann, wo ich sage, okay, ich sehe da jetzt quasi eindeutig, da hat sich was geändert. Man kann sich natürlich auch noch ein bisschen Geometriegenerator nehmen und sagen, okay, ich habe jetzt immer die Gebäude auch mal unterschiedlich eingefärbt. Da sehe ich jetzt hier, okay, rot ist neu, grün wurde modifiziert. Das habe ich jetzt quasi im Hintergrund ausgelesen, wo ich sage, okay, das ist möglich. Das kann ich mal ganz kurz zeigen.
Genau in Frage wollte jemand wissen, in gezeigten Beispielen könnte es sein, dass ein rotes neues Gebäude hinter dem alten grauen versteckt ist.
Ja, das sieht man in dem Fall quasi, weil hier diese Buildings Layer quasi dahinter liegt, hinter dem Layer mit den Changes, mit den Änderungen und dann quasi dadurch sieht man das rein optisch, beziehungsweise durch die Tabellen an sich, wenn man die eigentliche Attributtabelle sieht und sagt, man beschränkt die auf die aktuelle Aussicht, sieht man, da muss irgendwas sein, beziehungsweise man kann ja auch, was ich hier reingebaut habe, quasi sagen, ich springe da hin und dann blinkt das auch auf, wenn das quasi dahinter liegt, dann würde man das sehen.
Mhm, cool, und jetzt die allerletzte Frage, kann ich beim OSM2 PGSQL auch die OSM-Tags in einer JSONB-Spalte schreiben? Das würde ja viele Leerspalten sparen.
Klar, kann man machen. Also mache ich zum Beispiel auch aktiv quasi bei dem PoI-Layer. Ich lade den mal fix hier rein. Da mache ich das quasi, weil man dann im Zweifelsfall so viele Tags braucht, man sagt, das kann man gar nicht überschauen. Das kann man auch quasi dann in ein Geo-Package mit reinnehmen. Gucken wir mal in die Attributtabelle rein. Sichtbare beschränken. sehen wir natürlich keine. Da habe ich zum Beispiel hier auch, genau, Tags ist eine JSONB-Spalte. Sieht man das so ein bisschen hier, beziehungsweise dann kannst du mal gucken, im Debiver sieht man das schöner. Demo, Schemas, Tables.
Sehr gut aussortiert.
Genau, dann sieht man das hier quasi. Hier ist jetzt nicht so viel drin. Hier beim Edeka sieht man zum Beispiel, da sind auch die ganzen Dinge drin, quasi als JSON reingespeichert, die ganzen Tags als Key Values im JSON. Ist dann eine super Lösung, weil man sagt, man braucht jetzt vielleicht dieses eine da mal, dann kann man sie damit reinschreiben.
Cool, vielen Dank für diese wertvolle Anblicke. Es gibt noch ein paar weitere Fragen im Chat, aber ich glaube, das lässt sich sehr gut bei Mittagspause weiter zu diskutieren.
Sehr gerne. Mich findet man sonst jetzt am Stand der Deutschen Gesellschaft für Kartografie, da stehe ich immer mal rum in den Pausen.
Wunderschön. Vielen Dank an alle. Jetzt in die Mittagspause.